aktuell. Infodate am Abend.
Mit Gerhard Leitner, hallo. Die EU-Innenminister wollen den Migrationspakt schneller realisieren. Zum Abschluss einer zweitägigen Konferenz im belgischen Gent erklärte Innenkommissarin Johansson, dass sie bereits im Juni, also 3 Monate früher als geplant, einen Stufenplan für die Umsetzung der beschlossenen EU-Asylreform vorlegen will. Matthias Reiche fasst zusammen.
Auch 14 der 27 EU-Staaten haben mit der teilweisen Umsetzung des neuen EU-Asylrechts begonnen. Dabei geht es beispielsweise um die Nutzung des Fingerabdruck-Identifizierungssystems Eurodac oder die Einführung beschleunigter Grenzverfahren an den Außengrenzen. Die Mitgliedstaaten haben eigentlich 2 Jahre Zeit, das gemeinsame europäische Asylsystem zu übernehmen. Aber auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser kündigte in Gent die möglichst rasche Umsetzung an. So würde Deutschland auch die notwendigen Anpassungen der Rechtsprechung sehr viel schneller als ursprünglich geplant vornehmen. Bis spätestens Januar 2025 sollen alle EU-Länder ihre nationalen Pläne zur Umsetzung der Reform vorlegen. Die größten Anstrengungen kommen dabei auf die Staaten an den EU-Außengrenzen zu. Sie müssen bei allen Ankommenden innerhalb von 7 Tagen eine Sicherheitsprüfung vornehmen und Zentren einrichten, in denen die Schnell- und Abschiebeverfahren stattfinden sollen.
Bundespräsident Steinmeier hat bei seinem Besuch in Tschechien zur Verteidigung der Demokratie bei der Europawahl aufgerufen. Er rief auf, am 9. Juli wählen zu gehen. Innerhalb der EU stellten Populisten grundlegende demokratische Werte in Frage, sogar das europäische Projekt, so der Bundespräsident.
Wir in Deutschland und Tschechien wissen, dass eine einmal erlangte Demokratie nicht aus sich heraus für die Ewigkeit garantiert ist. Wir wissen, dass die Stärke der liberalen Demokratie, ihre Toleranz, gleichzeitig auch die verwundbarste Stelle ist. Und wir wissen, dass wir wehrhaft sein und wehrhaft handeln müssen, wenn die Verächter der Demokratie diese Toleranz benutzen, um sie, die Demokratie, anzugreifen.
Nur noch 6 Wochen sind es bis zur Europawahl. Wer noch Orientierung braucht, um zu wissen, wen er wählen soll oder nicht, für den gibt es zum Beispiel ab heute den Sozialomat, ein Online-Angebot der Diakonie, das Auskunft gibt über die Positionen der Parteien zu Themen wie Arbeit, Gesundheit, Familie, Kinder und Migration, wie Diakonie-Präsident Rüdiger Schuch im SWR aktuell Interview schildert.
Wir ermöglichen allen, die diesen Sozialomaten auf dem Handy oder am Bildschirm aufrufen, dass sie sich mit den sozialpolitischen Positionen der Parteien, die für die Europawahl kandidieren, sich auseinandersetzen können, sich eine eigene Meinung bilden können und so auch ihre Wahlentscheidung über Sozialpolitik nochmal formen können. Es ist nämlich heute nicht einfach, die Position von den Parteien sich klar vor Augen führen zu können. Und von daher hilft ein solches Instrument, dass über Fragen und über die Antworten, die die Parteien über ihre Wahlprogramme hier geben, dass es sozusagen hier eine breite und eine schnelle Orientierungsmöglichkeit gibt, sodass man sich einen Eindruck davon verschaffen kann. Ich glaube schon, dass viele Wählerinnen und Wähler auch ein Stück weit hilflos gegenüber der Flut der Parteien, die bei der Europawahl sich zur Wahl stellen und auch im Blick auf die einzelnen Positionen sich befinden. Und von daher kann so ein Sozialomat oder ein Wahlomat eine klare Orientierung geben.
Am Wochenende haben in Hamburg rund 1200 radikale Islamisten gegen die angeblich islamfeindliche Politik in Deutschland demonstriert. Hinter der Kundgebung steht eine Plattform, die sich Muslim Interaktiv nennt und das Ziel hat, einen Kalifatstaat zu errichten. Erin Gübercin ist Journalist und Beiratsmitglied der Alhambra-Gesellschaft, einem liberalen muslimischen Verein, der sich für Dialog und Austausch einsetzt. Im SWR aktuell Interview hat er erklärt, warum Muslim Interaktiv trotzdem bei Jugendlichen gut ankommt.
Diese Gruppierung Muslim Interaktiv agiert sehr, sehr raffiniert. Sie haben in ihren Online-Plattformen sehr gut produzierte Videos. Sie bedienen sich auch der Hip-Hop-Jugendkultur. Sie treten sehr modern, sehr cool auf. Aber die Ideologie, die dahinter steckt, ist eine islamistische Kalifatsideologie. Und das sehen die meisten Jugendlichen, die sich davon angesprochen fühlen, gar nicht. Sie können das gar nicht einordnen. Und ein wichtiger Punkt, worauf ich auch jetzt hinweisen muss, ist, wir diskutieren jetzt seit Tagen über diese Demonstration dieser Kalifatsbewegung in Hamburg. Aber kein muslimischer Verband, die ja von sich behaupten, Religionsgemeinschaft zu sein, sei es DITIB, sei es Islamrat, sei es der Zentralrat der Muslime, hat auch nur ein Wort verloren über diese Kalifatsdemonstration in Hamburg. Und das ist ein Teil des Problems, was wir diskutieren müssen und womit wir auch die muslimischen Verbände immer wieder konfrontieren müssen. Wo sind sie? Wenn es auf sie ankommt.
Um die Bedingungen für die Logistikbranche zu verbessern, hat Bundesverkehrsminister Wissing heute eine Kommission eingesetzt, die Vorschläge erarbeiten soll. Im Zusammenhang mit den Bauernprotesten haben auch Spediteure Forderungen an die Politik gerichtet. Sie beklagen sich vor allem über zu viel Bürokratie. Der Bericht von Torben Ostermann.
Der Druck muss offenbar groß gewesen sein. Schon das erste Treffen der neu zusammengesetzten Kommission endet mit konkreten Ergebnissen. So hat das zuständige Verkehrsministerium unter anderem weitere Fördergelder zugesagt. Dieses Geld kann von Firmen zum Beispiel eingesetzt werden, um in Sicherheitstechnik zu investieren. Bereits im Januar hatte Verkehrsminister Wissing angekündigt, eine Kommission einsetzen zu wollen. Zum Höhepunkt der Bauernproteste hatten sich auch Spediteure samt ihrer LKW auf den Weg nach Berlin gemacht, um ihrem Ärger Ausdruck zu verleihen. Schon länger beklagt sich die Branche über immer neue Auflagen und zu viel Bürokratie. Die eingesetzte Kommission, an der auch zahlreiche Vertreter der Logistikbranche teilnehmen, soll bis kommenden Juli weitere Maßnahmen beschließen.
In einem weiteren Cum-Ex-Verfahren hat das Bonner Landgericht das Urteil gegen einen ehemaligen Banker der Hamburger Warengoldbank gesprochen. Es ging um eine Schadenssumme von über 90 Millionen Euro, die die Finanzämter zu Unrecht erstattet hätten. Jochen Hilgers berichtet.
3 Jahre und 2 Monate Haft. Mit diesem Urteil musste der jugendlich wirkende Angeklagte rechnen. Das war die eine Seite der Verständigung, über die der vorsitzende Richter zu Beginn seiner Urteilsbegründung sprach. Die andere Seite waren das Geständnis und die, wie der Richter es beschrieb, vollumfängliche Aufklärungshilfe. Kurz gefasst, mildes Urteil gegen Kooperation. Damit endet das Verfahren nach vergleichsweise kurzen 2 Monaten. Kein Vergleich zu anderen Verfahren, die dann mit weitaus höheren Strafen einhergingen. 93,4 Millionen Euro betrug nach Auffassung des Gerichts der Schaden der Cum-Ex-Deals. In dieser Höhe kann ein Gericht rein rechtlich keine Bewährungsstrafe mehr verhängen. Schwere Steuerhinterziehung beginne bei 50.000 Euro, hatte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer gesagt. Hier gehe es um das 1840-fache. Der Prozess mit der Verständigung könnte Vorbildcharakter für kommende Verfahren haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt im Cum-Ex-Komplex gegen 1.700 Beschuldigte.
Fokus Südwest.
Aus der Opposition im baden-württembergischen Landtag gibt es Kritik daran, dass es künftig keinen Abschluss mehr an Werkrealschulen geben soll. Darauf haben sich die Spitzen der grün-schwarzen Landesregierung geeinigt, nur kurz vor den gemeinsamen Bildungsgesprächen mit der FDP und SPD. Phyllis Kückrikoll berichtet.
In dem Einigungspapier der grün-schwarzen Koalitionsspitzen ist festgehalten, dass Werkrealschulen zur Standorterhaltung mit einer Realschule zu einer sogenannten Verbundrealschule zusammengeschlossen werden sollen. Die FDP tut sich schwer damit, die Werkrealschule zu opfern, teilte Fraktionschef Rühke auf Nachfrage mit. SPD-Landes- und Fraktionschef Stoch zeigte sich enttäuscht, dass die Koalitionsspitzen Absprachen getroffen hätten, ohne das Format der Bildungsallianz mit SPD und FDP einzubinden. Die Bildungsallianz trifft sich am Donnerstag in Bebenhausen.
An der Mainzer Universitätsmedizin sind digitale Daten von 280.000 Menschen gestohlen worden. Die Daten wurden nach Angaben der Unimedizin im Darknet veröffentlicht. Markus Volland erklärt, um was es dabei genau geht.
Sensible medizinische Daten von Patienten sollen nicht betroffen sein, heißt es von der Unimedizin. Es geht wohl nur um E-Mail-Adressen von Absendern und Empfängern, aber keine Inhalte oder Mail-Anhänge. Die Daten waren bei einer externen Firma ausgelagert und sollen dann dort gestohlen worden sein. Die Unimedizin hat die Betroffenen über den Vorfall informiert. Mit den gestohlenen Daten könnte deren Privatsphäre verletzt worden sein. Es bestünde nun das Risiko, dass mit den Daten beispielsweise Passwörter abgefischt würden. Die Betroffenen sollten deshalb besonders wachsam sein.
Und sonst so?
Heute startet die Tübinger Kinderuni. Mit der Vorlesungsreihe sollen Kinder zwischen 7 und 12 für die Wissenschaft begeistert werden. Was die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen für die Kinder geplant haben, das weiß Leon Spachmann.
Den Anfang macht eine Naturwissenschaftlerin. In Annette Denzingers Vorlesung geht es um die Frage, wie Fledermäuse in völliger Dunkelheit sehen können, nämlich mit ihren Ohren. Insgesamt 5 Vorlesungen stehen bis Mitte Juni auf dem Programm. Da geht es auch um die Frage, warum wir schlafen oder warum es so viele Berufe gibt. Aber auch um aktuelle Themen, zum Beispiel, warum der Krieg in der Ukraine nicht aufhört. Am 6. Juli soll es außerdem einen Forschungstag für die Kinder geben. Da können sie selbst mit ins Labor. Die Kinderuni wurde 2002 in Tübingen gegründet und hat seitdem viele Nachahmer auf der ganzen Welt.
Das SWR aktuell Info.